Ich begrüße euch zu einem besonderen Thema. Wir sind ja immer noch in der Predigtreihe, was ich glaube. Und das ist eine Predigtreihe, wo ich euch mit hineinnehme in Predigtthemen, in Bibeltexte, die mir persönlich sehr viel bedeutet haben und auch noch bedeuten, damit ihr als Gemeinde den neuen Pastor auch intensiv kennenlernen könnt. Und ich frage jetzt einfach mal so rein, wer hat denn, heute geht es ja um das Thema Selbsttäuschung, haben wir eben schon gehört, wer hat denn zu diesem Thema schon mal eine Predigt gehört? Einfach mal so eine Meldung. Okay? Ja, das bedeutet zwei Meldungen. Also wir haben absoluten Nachholbedarf. Das ist ein sehr biblisches Thema. Und ich starte mal mit einer kleinen Story, die ich selbst erlebt habe zu diesem Thema. Es war so das verflixte siebte Jahr. Also nicht so, dass ich daran glauben würde, aber das siebte Ehejahr war bei meiner Frau und mir nicht besonders einfach. Das hing so ein bisschen damit zusammen, gemeindemäßig war alles sehr schwierig. Ich hatte zwei Gemeinden, zwei Kinder waren da und es gab unglaublich viel Dynamik. Was meine ich damit? In diesem siebten Jahr hatte ich so den Eindruck, dass das Maß so an Problemen nochmal viel, viel stärker da war. Ganz viele Konflikte, Ehescheidung, ein 11-jähriger Junge kam ums Leben bei einem ganz saublöden Unfall und ich war als junger Pastor richtig unter Druck. Und wenn man so unter Druck ist, dann besonders, dann merkt man ja so, dass es so innere Signale gibt. Also zum Beispiel, du brauchst mal jemanden zum Reden oder du solltest mal deinen freien Tag einhalten, du solltest mal was Schönes machen. Und wenn so innere Signale kommen, so innere Stimmen, die häufig sehr positiv sind, dann sind wir ja, zumindest oute ich mich darin, ich bin ein Weltmeister darin, diese inneren Signale wieder wegzudrücken. Ja, also die kommen hoch und ich denke, hey, das ist für mich kein Problem, ich schaffe das schon. Und es gab andauernd so diese inneren Signale, Thomas, du brauchst jemanden zum Reden. Und ich habe die weggedrückt mit den Worten, ha, ich bin ein guter Pastor und das werde ich alles meistern. Und dann gab es folgende Situation. Meine Frau hat mich gebeten, etwas für sie zu tun. Und das war ihr sehr wichtig, das hat sie auch sehr klar artikuliert und ich habe das dann vergessen. Ich habe es total vergessen. Warum habe ich es vergessen? Weil ich so in meiner eigenen Welt lebte, ne? So, ich bin Pastor, habe so viel um die Ohren, ist gerade alles irgendwie so viel. Schatz, ich habe jetzt für deine Sachen wirklich keine Zeit. So, und dann gab es so, wie nennt man das? Eine Auseinandersetzung, sowas in der Art. Und ich fing dann so an, sowas zu sagen wie, Schatz, ich gebe hier wirklich mein Bestes, also jetzt versteh mal bitte meine Situation. Und dann ist Folgendes passiert, ich liebe meine Frau auch für diese Sache bis heute noch. Meine Frau hat nicht geantwortet, oh ja, Schatz, ich weiß, du gibst dein Bestes und ich nehme Rücksicht und wie konnte ich nur es wagen, deine kostbare Zeit als Pastor in Anspruch zu nehmen? Verzeih mir bitte, meine Frau hat gesagt, nein, du gibst nicht das Beste. Und ich habe sie dann angesehen und gedacht, Schatz, wieso spielst du das Spiel jetzt nicht mit? Du gibst nicht dein Bestes. Ich so, Schatz, warum gebe ich nicht mein Bestes? Und dann antwortete sie mir, wenn du wirklich dein Bestes geben würdest, dann hättest du schon längst jemanden dir gesucht, mit dem du redest, was du schon seit 2 Jahren vorhast. Und das war so der Augenblick, wo meine Frau mich hatte. Und ich wusste, obwohl ich mich dagegen gewehrt habe, sehr vehement, tief drin wusste ich, meine Frau hat recht. Seit 2 Jahren versuche ich, jemanden zu finden, mit dem ich auch reden kann. Stattdessen will ich in meiner Traumwelt bleiben. Ich halte an meiner Illusion fest, dass das Leben kompliziert ist und dass ich ein Recht darauf habe, zu jammern. Und ich habe so gedacht, alle anderen sehen die Realität, aber ich selbst nicht. Bonhoeffer hat mal so schön gesagt, der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in dir. Häufig sind wir für unsere eigenen blinden Flecke blind, aber andere Leute sehen das. aber die fragen wir nie. Und wisst ihr, wie es weiterging? Es hat noch eine ganze Weile gedauert. Ich glaube, ungefähr 10 weitere Ausreden, noch weitere Vertröstungen, bis ich dann endlich den Hörer in die Hand genommen habe und jemanden angerufen habe, den ich schon seit 2 Jahren anrufen wollte. Einfach eine Person, mit der ich auch reden kann. Also in diesem Sinne, herzlich willkommen zu dem Thema Selbsttäuschung. Was ist damit gemeint, sich selbst etwas vorzumachen? Sich selbst etwas in die Tasche zu lügen? Realitätsverleugnung? Etwas nicht wahrhaben wollen? Sich selbst etwas zusammenfantasieren? Sich selbst täuschen? Selbsttäuschung ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema. Und wir leben ja auch in einer Zeit, in der mit Selbsttäuschung gespielt wird. Ihr kennt wahrscheinlich alle diesen Ausdruck Fake News. Das bedeutet, es gibt bewusst falsch dargestellte Nachrichten mit dem Ziel, Menschen zu manipulieren. Das heißt, in der Zeit, in der wir leben, gibt es unzählig viele falsche Nachrichten. Aber was machen Menschen? Was machen Menschen, die neu in eine Gemeinde kommen? Ah, wir gucken mal im Internet, was es alles über diese Gemeinde zu berichten gibt. Und da findet man 100.000 verschiedene Meinungen und glaubt irgendwie alles. Selbsttäuschung. Was ist wirklich wahr? Ich habe neulich von einer Studie gelesen. Da hat man 2 Gruppen gebildet. Und jeder dieser Gruppen wurde ein Essen zubereitet. Und der einen Gruppe wurde gesagt, dieses Essen ist eine Mahlzeit. Und der anderen Gruppe wurde gesagt, es ist eigentlich nur ein Snack. Es war aber das gleiche Essen. Und dann ging es weiter, dass diesen beiden Gruppen unabhängig voneinander weiteres Essen angeboten wurde. Und die Gruppe, die ja scheinbar nur einen Snack bekam, hat das Doppelte verputzt wie die anderen. Weil die dachten, hey, ich habe ja eigentlich nur einen Snack gegessen. Es war ja nur eine Kleinigkeit. Selbsttäuschung. Manchmal machen wir uns Dinge vor. Es gibt Leute, die kaufen nur teure Artikel, also den teuersten Wein, die teuersten Klamotten, weil diese Denke da ist, nur die absolut teuren Sachen sind die wirklich guten. Und ich kann euch sagen, ich habe mal für 30 Euro einen Rotwein gekauft, der war echt schlecht. Also vielleicht bin ich nicht der ultimative Weinkenner, aber mein Standardwein bei Edeka für 4,99 Euro, mir schmeckt er zumindest besser. Ich war mal in einer Gemeinde, da kam ich rein und ich habe so gedacht, boah, ist hier eine schlechte Stimmung. Also viele negativ ausschauende Gesichter, also Frustration war den Menschen so ins Gesicht geschrieben und ich habe so gedacht, boah, was ist denn hier los? Dann erzählten mir einige, ja, hier in der Gemeinde sind jetzt so in den letzten 1-2 Jahren 30% gegangen. Und es war echt nicht leicht, in dieser Gemeinde zu predigen. Und am Ende des Gottesdienstes, ganz interessant, dann kommen dann Leute auf mich zu und erzählen mir von diesen Schwierigkeiten, aber sagen dann so etwas wie, ja, das ist alles die Endzeit und das ist Anfechtung und jetzt müssen wir nur treu bleiben. Und ich dachte ja, vielleicht ist so ein Spiegel auch mal heilsam, sich mit der Wahrheit zu konfrontieren und sich einfach mal zu fragen, warum gehen die Leute? Es gibt Menschen, die denken, sie seien so beliebt, aber die Wirklichkeit, die Wahrheit, die dahinter steht, ist die, keiner traut sich, irgendetwas zu sagen. Keiner traut sich, irgendetwas zu sagen. Ich habe mal einen Vater kennengelernt, der hatte einen Sohn und ich habe diesen Vater mal gefragt, du, sag mal, hast du eigentlich noch eine Beziehung zu deinem Sohn? Sag mal ganz ehrlich, weil ich diesen Sohn kannte und wusste, dass er unter dieser Vaterbeziehung litt, weil es nämlich gar keine Beziehung gab. Und dann spreche ich mit diesem Vater und frage, hey, was denkst du eigentlich, wie es so ist in eurer Beziehung zueinander? Und die Antwort kam ganz spontan, du, ich habe eine tolle Beziehung zu meinem Sohn. Das ist alles fantastisch. 3 Monate später hat sich der Sohn umgebracht. Wisst ihr, wenn ich heute manchmal Leute frage, besonders so Familien, hey, wie geht's euch? Ah, du, alles toll, wir sind mega glücklich verheiratet, die Kinder machen alle Abitur und alles Einserkandidaten. Und ich denke so, bin ich eigentlich der Einzige, wo das nicht so ist? Bin ich eigentlich der Einzige, wo es auch mal Probleme gibt, wo nicht alles so toll läuft? Selbsttäuschung. Der Philosoph Ludwig Wittgenstein, der hat mal etwas gesagt, finde ich sehr interessant. Nichts ist so schwierig, als sich nicht selbst zu täuschen. Und die Frage ist, bist du in der Lage, für dich zu erkennen, wann deine eigene Selbsttäuschung stattfindet? Bist du in der Lage, wahrzunehmen, zu erkennen, wann deine eigene Selbsttäuschung stattfindet? So, und jetzt geht's einen Schritt weiter. Selbsttäuschung, gibt es das eigentlich in der Gemeinde? Gibt es das eigentlich so in meiner Beziehung zu Gott, so in meinem Glauben? Und das Erste, was mir einfiel, war, wieso fragen wir könnten ja nächste Woche mal so ein Experiment machen. Vielleicht machen wir das mal. Also herzliche Einladung zu einem Experiment. Nächste Woche mal so 2, 3 Leute zu fragen aus der Gemeinde. Du, wie nimmst du mich eigentlich so als Christ wahr? Wie erlebst du mich? Wie denkst du über mich? Wie hast du mich in schwierigen Situationen wahrgenommen? Das machen wir ja eigentlich in der Regel nicht. Warum eigentlich nicht? Vielleicht ist die erste Antwort die, dass wir sagen, naja, also der andere kennt mich ja gar nicht. Also der andere weiß ja gar nicht, dass ich heute schon eine halbe Stunde lang in meinem stillen Kämmerlein saß, Bibel gelesen habe und gebetet habe mit Gott, dem Vater. Und es ist ja richtig, also der andere weiß ja nicht, wie das so war, aber der andere sieht, wie ich aus dieser Zeit wieder rausgehe. Und der andere nimmt vielleicht auch wahr, ob ich im Leben als Christ, in diesem Leben mit Jesus, liebevoller werde, geduldiger werde, barmherziger werde oder ob das eben nicht passiert. Und das nimmt der andere oft besser wahr als ich selbst. Es gibt in der Gemeinde so ein Phänomen. Viele Leute schreien danach, wir brauchen feste Kost. Ja, also was meine ich mit fester Kost? Es gibt so Leute, die sagen, hey, wir brauchen mehr Bibel. Neulich kam aber bei einem Jugendgottesdienst ein älterer Herr auf mich zu, der saß also in diesem Jugendgottesdienst und sagte, Mensch, war eine tolle Predigt, aber so ein paar Bibelverse mehr, das wäre super gewesen. Also dann wäre es echt toll gewesen. Viele haben eine Sehnsucht nach Tiefe, nach fester Kost oder einige von euch kennen so diesen Ausdruck Schwarzbrot. Aber es gibt so ein Phänomen, es gibt viele Pastoren, die haben sich das zu eigen gemacht und haben dann über feste Kost gepredigt. Nur Bibelarbeit gemacht und festgestellt, und es gibt Studien dazu, dass die Klage innerhalb der Gemeinde nicht weniger wurde. Die ist konstant geblieben oder sogar stärker geworden. Also das heißt, es wurde feste Kost, es wurde tief gepredigt, aber diese Klage, wir brauchen mehr Tiefe, wurde immer mehr. Und ich habe euch mal so ein kleines Bild mitgebracht, dass das mal ein bisschen veranschaulichen soll. Und da geht es auch um Täuschung. Wisst ihr, ich glaube, es gibt in unserem Leben als Christ so verschiedene, ich nenne es einfach mal so Wachstumsphasen. Am Anfang steht so diese Wachstumsphase, also Jesus entdecken. Ja, so ich mache die ersten Schritte mit Jesus, ich nehme wahr, wer er überhaupt ist, er berührt mein Herz, ich gebe ihm mein Leben und ich sage, Jesus, ich möchte dir hinterhergehen, ich möchte deinem Beispiel folgen. Das ist so die erste Phase und dann kommt so die Phase, wo man manchmal so im Glauben wächst. Was meine ich damit? Also auf einmal lernst du zu beten oder in einer Krise tickst du nicht gleich aus, sondern du lernst sukzessive deine Sorgen bei Gott abzuladen. Oder du entdeckst Rituale, die dir helfen. Ich hatte mal eine Zeit lang so dieses Ritual am Ende eines Tages. Da habe ich mir 2 Fragen gestellt. Einmal, wofür bin ich dankbar heute an diesem Tag und was möchte ich loslassen? Also Rituale. Und in diesen beiden Phasen, wo ich Jesus kennenlerne und wo ich so die ersten Wachstumsschritte im Glauben mache, wo ich entdecke, wie Jesus ist, ist Gemeinde ein super wertvoller, wichtiger Ort. Und dann kommt so die nächste Phase, ich habe die einfach mal so Verantwortung genannt. Da geht es auf einmal darum, dass Glaube dich auch mal was kostet. Ja, als meine Frau und ich in die Gemeindegründung gegangen sind, wir hatten beide den Eindruck, dass Gott uns beruft. Und dann hieß es plötzlich, ja, aber wenn ihr eine Gemeinde gründet, dann können wir euch nur eine halbe Stelle finanzieren. So, und dann gab es so einige Christen, die haben zu mir gesagt, du Thomas, das würde ich nicht machen, du musst an die Rente denken. Und ich habe gesagt, also Gott hat zu mir gesprochen, ich kann das nicht einfach wegwischen. Und dann sind wir trotzdem in die Gemeindegründung gegangen und haben 2 Jahre lang auf ein halbes Gehalt verzichtet. Also gemeint sind Phasen, wo ich merke, hey, Glaube ist nicht einfach nur so easy going, alles schön und es kostet mich nicht, sondern Glaube fordert mich auch heraus. Jesus fordert uns heraus zu einem radikalen Lebensstil, wo nicht alles so bleibt, wie es gewesen ist. Und dann gibt es die letzte Phase, ich nenne sie einfach mal Hingabe, wo wir so den Eindruck haben, also Jesus und ich, wir sind eins. Mein Herz schlägt für ihn allein. Und in diesen letzten beiden Phasen ist Eigeninitiative besonders wichtig. Ja, in den ersten Phasen Gemeinde und dann kommt immer mehr Eigeninitiative dazu. Und das ist mir wichtig, dass wir das miteinander verstehen. Du kannst deinen Glauben nicht delegieren. Du kannst deinen Pastor oder deinen Hauskreisleiter nicht dafür verantwortlich machen, zumindest nicht allein, dass er deinen Liebestank zu Jesus füllt. Sondern je länger du mit Jesus unterwegs bist, desto mehr wirst du feststellen, dass du gefragt bist. Wisst ihr, das ist wie beim Volleyball oder beim Handball. Irgendwann hast du den Ball. Ja, und wie ist das denn, wenn du den Ball dann einfach festhältst und sagst, hey, ich behalte den einfach bei mir, dann schreien die anderen, hey, du bist dran. Du bist gefordert. Du musst eine Entscheidung treffen. Du musst lernen, Jesus zu vertrauen. Das nimmt dir keiner ab. Du musst in der Bibel lesen. Dein Pastor kann nicht für dich die Bibel lesen. Das bedeutet, es kann auch da eine Selbsttäuschung geben, dass wir nämlich Glaube oder dass wir versucht sind, dahingehend Glaube zu delegieren. Der andere muss für mich glauben. Ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Bibeltext, der wahrscheinlich zu den ernstesten Bibeltexten überhaupt gehört und der uns mit hineinnimmt in dieses Thema Selbsttäuschung. Wir haben den eben schon mal gehört, aber weil er so ernst ist und weil er so bedeutsam ist, möchte ich den einfach nochmal vorlesen. Nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Auch wenn sie Herr zu mir sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Doch ich werde ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt. Fort mit euch. Was ihr getan habt, habt ihr gegen das Gesetz getan. Also, diese Sätze sind wahrscheinlich wirklich die ernstesten Sätze, die Jesus gesprochen hat. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, so als Jugendlicher, als ich so zum ersten Mal so das Neue Testament so durchgelesen habe, bei dieser Stelle in der Bergpredigt bin ich so ein bisschen in Stocken geraten und habe so gedacht, hey, was um Himmels Willen ist eigentlich mit dieser Stelle gemeint? Jesus spricht hier von einer Täuschung, die, wenn sie auffliegt, nicht mehr zu korrigieren ist. Da kann ich also nicht mehr mich irgendwie rausreden und sagen, hey, ich habe das alles irgendwie nicht gewusst, sondern wenn das eintrifft, dann gibt es ein zu spät. Und Jesus spricht auch von dem Zeitpunkt, wann das sein wird, an jenem Tag oder am Tag des Gerichts. An dem Tag, wo Jesus wiederkommen wird und wo es dieses Gericht geben wird. Es gibt vielleicht einige Kritiker heute Morgen, die sagen, also Thomas, Bergpredigt, das ist doch eigentlich eine Predigt, wo es um Verhalten geht. Ja, also wie ich mich verhalte in der Ehe, im Umgang mit der Wahrheit oder wie wir mit unseren Feinden umgehen sollen. Geht es da denn überhaupt um Zukunft? Aber es geht in der Bergpredigt sehr wohl auch um Zukunft. Es heißt nämlich, sammelt euch keine Schätze auf der Erde, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Und es ist so, als ob Jesus sagen würde, hey, ihr könnt heute jetzt hier in diesem Gottesdienst die richtigen Weichen stellen für dein Morgen. Jesus sagt uns heute, was an jenem Tag passieren könnte und möglichst nicht passieren soll. So, und dann beschreibt er im Grunde genommen zwei Gruppen sehr konkret, damit wir prüfen können, ob wir zu der einen oder anderen Gruppe gehören. Und wenn das der Fall ist, dass wir eine Kurskorrektur vornehmen können. Also Jesus nimmt uns heute Morgen in eine Kurskorrektur, in eine Prüfung mit hinein. Und wir schauen jetzt uns mal diese beiden Täuschungen an. Die erste Täuschung, da heißt es hier, nicht jeder, ich lese es mal nach der guten Nachrichtübersetzung jetzt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Also, hier geht's um diejenigen, die was tun. Und man könnte ja fast geneigt sein und sagen, okay, also was wir denken, was wir glauben, welche Lehre wir haben, ist eigentlich überhaupt nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass wir was tun. Aber jetzt merken wir, jetzt müssen wir ein bisschen genauer hinsehen, die zweite Gruppe, die hat ja einiges getan. Die haben ja richtig was gemacht, die haben Wunder vollbracht, die haben für Leute gebetet, die haben prophezeit, also die haben Menschen, Worte von Gott in ihre jeweilige Situation hineingesagt. Und es hat Leute zutiefst getroffen, Herzen sind offenbar geworden. Also diese zweite Gruppe hat ja etwas gemacht. Also das bedeutet, wir müssen etwas genauer hinschauen. Was bedeutet diese erste Täuschung? Da haben wir es mit Leuten zu tun, die zu Jesus kommen und sagen, Herr, Herr. Das bedeutet, sie gebrauchen diesen Namen Gottes. Sie sagen, Jahwe, du bist Gott. Jahwe ist der Eigenname Gottes im Alten Testament und Kyrios, die griechische Übersetzung dieses alttestamentlichen Namens, bedeutet eben, Jesus, du bist der Kyrios, du bist der Jahwe, du bist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und das wiederum heißt, sie haben etwas sehr Bedeutsames begriffen. Also so haben die Jünger von Jesus ihn angesprochen, aber etwas Entscheidendes fehlt. Was fehlt diesen Leuten? Was ist das Problem? Jesus sagt, nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und das scheint das Problem gewesen zu sein, dass es Leute gewesen sind, die viel geredet haben, aber sie haben das einfach nicht umgesetzt. Ihren Worten folgten keine Taten. Ich weiß nicht, ob ihr diese Billig-Airline, Southwest Airline aus den USA kennt. Die hat so einen ganz interessanten Werbeslogan. Der Slogan lautet Fun and Payable, also Spaß und bezahlbar. Dieser Fluggesellschaft ist wichtig, dass die Leute, die mit ihr fliegen, richtig Spaß haben und dass das Ganze günstig ist, also bezahlbar. Und deshalb kann es sein, dass wenn du mit dieser Fluggesellschaft fliegst, ja, also dass da ganz witzige Dinge passieren. Also zum Beispiel, dass der Flugkapitän sich so ein Blindenband umlegt und durchs Flugzeug geht und die Leute persönlich begrüßt. Ja, also das ist schon irgendwie sehr spaßig, vielleicht nicht für jeden. Oder es kann beispielsweise passieren, dass der Flugbegleiter die Sicherheitsinformationen nicht einfach nur so runterrattert, sondern dass er die Sicherheitsanweisung einfach mal in Form eines Raps verpackt und das melodisch-musikalisch rüberbringt. Warum erzähle ich euch das? Wir Menschen lieben es, wenn es eine Übereinstimmung gibt zwischen dem, was gesagt wird und dem, was getan wird. Wenn es da keine Übereinstimmung gibt, also wenn uns Versicherungen das Blaue vom Himmel herbeiloben und es letztlich mit der Realität überhaupt nicht übereinstimmt, was macht das mit uns? Also ich kriege dann richtig Stress. Ich finde das überhaupt nicht gut. Warum finde ich das nicht gut? Weil es ist einfach nicht glaubwürdig. Es ist überhaupt nicht glaubwürdig. Und ich selbst tue mich schwer damit, Menschen ernst zu nehmen, die immer nur reden und selbst das, was sie reden, überhaupt nicht umsetzen. Wisst ihr, es gibt in der frommen Szene, gerade wenn es so um Bibel geht und wenn wir über den Willen Gottes sprechen, dann ist ja so die Bibel erstmal so die erste Adresse. Weil wo entdecke ich denn den Willen Gottes, wenn nicht in der Bibel? Und es gibt in Bezug auf die Bibel so zwei Extreme, so möchte ich es einfach mal beschreiben. Es gibt so eine Gruppe und die geht so in die Richtung, also wir müssen alles super wörtlich nehmen. Also alles, was in der Bibel steht, müssen wir eins zu eins umsetzen. Eigentlich müssten die Frauen auch in der Gemeinde so eine Kopfbedeckung tragen. Und jeder, der anfängt, etwas von irgendeinem Wort zu hinterfragen, der hat sich eigentlich schon ein Stück weit von Gott losgesagt. Und dann gibt es so das andere Extrem, das geht so in die Richtung, also man muss erstmal, wenn man die Bibel liest, sortieren. Ja, und da fliegt schon mal einiges raus, weil das ist ja zeitbedingt und das hat sich überlebt. Und das sind so zwei sehr gegensätzliche Positionen, die aber im Augenblick sehr viel Raum einnehmen. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal sagen, es ist super wichtig, in der Bibel zu forschen und zu forschen, was ist denn die richtige Lehre? Wie verstehe ich die Bibel richtig? Aber es gibt manchmal auch so eine Tendenz unter Christen, dass Glaube nicht mehr hier stattfindet, sondern primär hier im Kopf. Und Jakobus, lest mal im zweiten Jakobusbrief. Da moniert Jakobus selbst, dass er sagt, hey, ihr redet immer nur über den Glauben und dass das alles so wichtig ist. Und wie wäre das denn, wenn jemand in der Gemeinde ist und sagt, hey, ich habe wenig zu essen und ich habe kaum Kleidung, dann beschreibt Jakobus diesen Fall, dass es Christen gibt, die sagen, hey, wir wünschen dir Gottes Segen. Also ihr müsst euch mal vorstellen, da ist jemand, der hat echt Not, der hat kaum Kleidung, nichts zu essen und du gehst zu ihm und sagst, hey, ich wünsche dir wirklich so den Frieden Gottes. Und wenn du nach Hause gehst, Gott kann dich beschenken, wenn er will. Du bist aber selber null betroffen davon. Es gibt einen Kaiser, Julian, der, ich glaube, im 2. oder 3. Jahrhundert gelebt hat. Und es war im Grunde genommen ein Feind der Christen. Und der hat Folgendes gesagt. Er sagt, das Problem ist nicht, dass die Christen ihre eigenen Krankheiten und Bedürftigen versorgen, sondern die Bedürftigen der ganzen Stadt. Die ersten Christen haben auch viel gepredigt und viel geredet, aber etwas war anders. Erstens haben sie wirklich das getan, was sie gesagt haben, und wir entdecken in der Bibel ein sehr entscheidendes Prinzip. Wisst ihr, wir gehen häufig nach dem Prinzip vor, also die Leute müssen erstmal in die Gemeinde kommen und die müssen erstmal was hören. Und dann können die sich an Jesus wenden und glauben. Aber in der Bibel finden wir ein ganz anderes Prinzip. Wir finden zum Beispiel den Apostel Petrus und Johannes, wie sie losziehen in Richtung Tempel. Und dann begegnen sie an dieser Pforte, die die Schöne genannt wurde, so einen Gelähmten. Und der saß da jeden Tag. Und dann sehen sie sich diesen Gelähmten an und dann gibt es so diesen Dialog, hey, Silber und Gold, also wir haben kein Geld, wir können dir nichts geben, aber was wir dir geben können, das machen wir. Und dann beten sie für diesen gelähmten Mann und er wird geheilt. Und was passiert dann? Kurze Zeit später hat Petrus eine fantastische Chance zu predigen. Das ist das biblische Prinzip. Erst passiert etwas und dann haben Menschen die Chance zu reden und ihren Glauben mit ins Spiel zu bringen. Ich werde nie vergessen, wie ein Lehrer mal zu mir kam und sagte, du Thomas, Gymnasiallehrer, Ehe geschieden und das ganze Leben. Er sagt, ich gehe vor die Hunde und eigentlich möchte ich nicht mehr leben. Der war so kurz vorm Suizid. Und dann sagte nach einem Gottesdienst zu mir, du Thomas, tu mir einen Gefallen, bet einfach mal für mich. Und da habe ich für ihn gebetet, ganz schlicht, und am Nachmittag rief er mich an, du glaubst gar nicht, was passiert ist. Du, meine Frau hat angerufen und wir haben da irgendwie nochmal Gespräche geführt und da ist gerade so viel passiert und da haben wir 3 Stunden miteinander telefoniert. Und ich habe so gedacht, wow, wie schön ist das, wenn wir dieses biblische Prinzip leben. Erst passiert etwas und dann reden wir. Aber erst sind wir da und helfen. Es gibt so einige populäre Slogans in puncto Glaube, Gnade und auch Identität. Und ein Slogan, der lautet, Umkehr, Leben mit Jesus hat eigentlich nur mit Umdenken zu tun. Also es gibt wirklich Leute, die sagen, also es geht gar nicht so sehr um all das Praktische, es geht um Umdenken. Und es gibt ja tatsächlich einen Begriff im Griechischen, der im Römerbrief Kapitel 12 steht, erneuert euch in eurem Denken. Ja? Also die Erneuerung des Denkens ist für einen Christen ein super wichtiger Punkt. Aber wenn Jesus beispielsweise sagt, im Matthäus-Evangelium, tut Buße und glaubt an das Evangelium, dann meint er nicht, dass nur etwas in meinem Kopf stattfindet, dass ich also nur mit meinem Kopf glaube, so Jesus hat mich lieb und ich folge ihm, aber es hat eigentlich keine praktischen Auswirkungen, sondern Jesus ist im Grunde genommen in einer Tradition mit den alttestamentlichen Propheten. Und die haben Umkehr immer verstanden als radikale Lebensveränderung, als Umkehr. Das, was ich vorher getan habe und erkannt habe, es ist falsch, das mache ich jetzt nicht mehr. Es ist nicht nur in meinem Denken abzulesen, dass ich mit Jesus unterwegs bin, sondern auch in meinen Taten. Wir hatten in der Gemeindegründungszeit in Mölln mal ein Ehepaar, die haben sich bekehrt. Und nach dieser Bekehrung, also nach dieser Zuwendung zu Jesus, erzählten mir beide, dass sie so viel mit Zauberei zu tun hatten. Und im Bereich der Esoterik sehr fest verwurzelt gewesen sind. Und sie hatten Regale voll von Büchern über Zauberei. Und dann sagte mir der Mann auf einmal, du, Jesus hat so viel Klarheit in unser Leben reingebracht, dass meine Frau und ich, wir haben in der letzten Woche, du, da war was los, wir haben die ganzen Bücher genommen und haben die in unserem Garten, in so einem riesigen Garten, da haben wir die alle verbrannt. Und es gibt in der Apostelgeschichte so eine nette Sequenz, Apostelgeschichte 19, Vers 18, da heißt es, viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, bekannten jetzt offen, dass sie früher Zauberei getrieben hatten. Eine ganze Anzahl von ihnen brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie in aller Öffentlichkeit. Man schätzte deren Wert auf 50.000 Silberstücke. So erwies die Botschaft des Herrn ihre Macht und breitete sich immer weiter aus. Was ich damit sagen will ist, Glaube findet nicht nur in unseren Köpfen statt. Und wenn wir Jesus folgen, dann bedeutet das, wir nehmen uns ein Beispiel an seiner Person. Und wenn ich mir Jesus anschaue und mir ein Beispiel daran nehme, wie er gelebt hat, dann stelle ich fest, er hat Menschen wirklich zugehört. Er hat sich um bedürftige Menschen gekümmert. Er hat sich sogar denjenigen zugewandt, die gesellschaftlich einfach durch jedes Raster gefallen sind. Er hat den Hoffnungslosen neue Hoffnung gegeben. Er hat sich sogar um die Kinder gekümmert. Jesus war nicht einfach nur so ein Spiritueller, der auf einer Wolke lebte, sondern Jesus hat sich zutiefst um die handfesten Dinge gekümmert. Im Glauben finden wir eine unglaublich große Spannung. Ja, und die Spannung, die möchte ich mal so beschreiben, es gibt auf der einen Seite eine unendlich große Barmherzigkeit. Jesus vergibt dir alles, wenn du zu ihm kommst und um Vergebung bittest. Und auf der anderen Seite fordert uns Jesus heraus zu einem radikalen Lebensstil. Wisst ihr, was das Unangenehme an Jesus ist? Jesus ist gekommen und er hat nie gesagt, also wenn du mit mir lebst, dann wird alles nur noch schön sein. Du wirst nur noch Freunde haben, alle Menschen werden dich lieben, du wirst nur noch mit Trost und Komfort konfrontiert werden und wenn du nur lange genug betest, dann wirst du überall in deiner Umgebung anerkannt sein. Sondern Jesus ist gekommen und er hat an vielen Stellen einen Bruch herbeigeführt, weil er dieses System nämlich nicht unterstützt. Jesus sagt, wenn jemand mir nachfolgt, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und in dieser Gemeinde werden wir radikal herausgefordert, anders zu leben. Und wie sieht das in der Gemeinde aus? Vielleicht bist du heute Morgen hier und denkst, ich möchte, dass meine Bedürfnisse mal so richtig befriedigt werden heute. Aber es geht in der Gemeinde nicht darum, was mir am besten dient, sondern was der Gemeinschaft dient. Und das ist zum Beispiel in Bezug auf Gemeinde die Herausforderung zu einem radikalen Lebensstil, dass es nicht darum geht, was macht mich glücklich, was füllt mich aus, sondern Jesus möchte, dass in der Gemeinde Menschen sitzen, die sich fragen, was dient der Gemeinschaft? Was ist mein Beitrag? Was kann ich tun, damit der Leib Jesu, damit Leib Christi intakt ist? Die zweite Täuschung, da heißt es hier, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan. Also Jesus beschreibt jetzt hier Menschen, die unglaublich aktiv gewesen sind und etwas getan haben. Also zum Beispiel, was bedeutet das denn, wenn Jesus hier sagt, da sind Leute gewesen, die prophetisch geweissagt haben? Also es sind Leute gewesen, die haben unter dem Dach der Kirche einen Hauskreis geleitet. Die haben Bücher geschrieben. Die haben Predigten gehalten. Oder die anderen, die Wunder getan haben. Die haben tatsächlich für Leute gebetet und es ist etwas passiert. Oder andere, die Dämonen ausgetrieben haben. Was um Himmels Willen möchte uns Jesus hier sagen und wer genau ist damit gemeint? Ich muss ehrlich mal sagen, ich bin besonders mit dieser zweiten Täuschung, das fiel mir jahrelang schwer und ich habe Predigten gehört, die mehr Zweifel in meinem Herzen gesät haben als Glaube. Eine ältere Frau kam mal nach einem Gottesdienst auf mich zu und sagte, du Zweifel ist des Teufels liebstes Werk. Und mit Gott zu leben, Gott sät keine Zweifel, denn Zweifel machen unsicher und führen uns letztlich von der Liebe Gottes weg. Aber wer ist damit gemeint? Wisst ihr, wenn ich auf mein Leben schaue, dann merke ich, hey, eigentlich gehöre ich nicht zu denjenigen, die einen riesigen Glauben haben und die in jeder Hinsicht hervorstechen, an die man sich orientieren kann, sondern ich habe eher so den Eindruck, vielleicht geht es euch ähnlich, ich stolper Jesus hinterher. Und man könnte ja diese Sequenz so verstehen, dass man sagt, okay, das sind Leute, die haben unglaublich viel gemacht, aber die haben das, was sie gemacht haben, nicht mit Liebe getan. Könnte ja eine Auslegung sein. Also die haben ganz viel für Jesus gemacht, aber was ihnen fehlte, war die Liebe. Oder man ist vielleicht geneigt, sich die Motivfrage zu stellen. Was haben denn diejenigen, aus welchem Motiv heraus haben denn diejenigen gehandelt, die prophezeit haben, die Worte Gottes weitergegeben haben, die Wunder getan haben? Waren die Motive rein? Wisst ihr, wenn man sich diesen Gedanken so öffnet, dann zuckt man doch innerlich zusammen und stellt fest, haben wir Menschen jemals reine Motive? Ich stehe heute Morgen hier und ich könnte jetzt in diesem Augenblick nicht sagen, dass ich 100% reine Motive habe. Wir Menschen haben oft so eine Mischung aus unterschiedlichsten Gefühlen, die wir in uns drin tragen. Was möchte uns Jesus mit dieser Sequenz sagen? Ich erzähle euch einfach mal, wie ich das verstehe. Und dazu muss ich ein kleines bisschen ausholen. Es gibt ja in der christlichen Szene, man könnte sagen, es gibt so einen richtigen Hype. Ja? Es gibt so etliche Glücksevangelisten, also die sowas verkörpern wie, wenn du nur genug glaubst, dann wird es dir materiell, also nicht nur spirituell in deiner Beziehung zu Gott, sondern du wirst auch mit materiellen Dingen superreich gesegnet sein. Oder ich finde im Internet bei irgendwelchen Podcasts oder im Fernsehen Predigten mit so einer Hauptbotschaft, gewinne die Schlacht in deinen Gedanken. Und ich denke so, okay, das ist ein großes Thema. Viele Schlachten werden in meinem Kopf geschlagen, aber ist Autosuggestion wirklich das, was Menschen weiterhilft? Und kommen wir nicht an vielen Stellen an unsere Grenzen, wo Menschen plötzlich merken, hey, ich habe eine tiefe Prägung und es gibt in meinem Leben auch noch ein Unterbewusstsein, keine Ahnung, wo das herkommt, aber so einfach ist es nicht. Oder es gibt Evangelisten, die sagen, hey, wenn du nur genug glaubst, dann wirst du niemals in Angst leben und du wirst immer nur furchtlos durch jede Herausforderung deines Lebens schreiten. Es gibt ein Magazin in Amerika, das sogenannte Atlantic Monthly. Die haben die provokante These aufgestellt, dass die Immobilienkrise in den USA sehr viel mit den sogenannten Glückspropheten zu tun hat. Weil es nämlich unzählige Menschen gibt, die auf Predigten gehört haben und sich dann in der Folge hoch verschuldet haben, weil es in den Predigten darum ging, Gott will, dass du in jeder Hinsicht glücklich wirst und dass dein Lebenstraum in Erfüllung geht. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Punkt. Wisst ihr, was ich glaube? Dass Gaben bei Jesus nicht so eine große Rolle spielen, wie die Früchte. Und was meine ich damit? Wer von euch weiß, was sind die Früchte des Geistes? Liebe, Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut. Soll ich euch mal was sagen? Gaben sind super. Und Gaben teilt Gott aus, aber manchmal teilt Gott auch Gaben aus. Kennt ihr Leute? Ich kenne Evangelisten, die sind super begabt, aber leben selbst in Trennung, helfen anderen Leuten nicht. Und ich denke manchmal so, hey Gott, wieso entziehst du nicht manchen Leuten Segen, die irgendwie den Eindruck erwecken, hey, die bekennen nicht. Und die tun so vieles nicht, was sie selbst predigen. Ich glaube, Jesus ist viel mehr an einer Kultur interessiert, wo Menschen nicht anfangen, sich zu überbieten, ich habe aber die Gabe und ich habe jene Gabe, sondern ich glaube, Jesus ist zutiefst daran interessiert, dass wir bei diesen kleinen Dingen bleiben, dass wir Liebe üben, dass wir einander wirklich tragen, dass wir geduldig sind. Und soll ich euch was sagen? Eigentlich ist Gemeinde ein Ort der absoluten Mittelmäßigkeit. Eigentlich kann in der Gemeinde ja niemand sein, der, sagen wir mal, beruflich oder so exzellent ist, weil wenn wir in der Gemeinde das ernst nehmen, dass wo Not ist, wir einander helfen und wo jemand Hilfe braucht, wir einfach da sind, dann haben wir alle miteinander echt einen Haufen zu tun. Und ich glaube, dass Jesus daran interessiert ist, an diesen kleinen Dingen, in den kleinen Dingen treu zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr die Bücher von Adrian Plus kennt. Der schreibt einmal von folgender Situation, dass da eine Frau ist, deren Mann an Krebs erkrankte. Und er sitzt schon in einem Rollstuhl und ein Freund von ihm kommt vorbei und sagt, du, wir müssen unbedingt mal zu so einem besonderen Heilungsgottesdienst und da gibt es so einen Heilungsevangelisten und der wird dich heilen. Und dann wird dieser Mann mit dem Rollstuhl gepackt, wird zu diesem Heilungsgottesdienst gebracht. Und wisst ihr, wie die Geschichte weiterging? Am nächsten Tag wundert sich die Frau, wieso hat er die Knie so blutig? Und dann erzählt der Freund, der ihn dort mit hingenommen hat, ganz, ganz peinlich berührt, du, die haben ihn aus diesem Rollstuhl rausgenommen und dann haben sie ihn fallen lassen und haben gesagt, der Herr schenkt, dass du laufen kannst, aber es funktionierte nicht. Und dann schreibt er weiter in einem Buch, und da gab es eine Frau, ich nenne sie einfach mal Martha, die hat sich 6 Wochen Urlaub genommen und hat sich um die Familie gekümmert. Und die war einfach nur da, hat Essen für die Familie gemacht, hat sich um die Kinder gekümmert und die hat einfach das getan, was eigentlich das Naheliegendste ist. Und ich glaube, dass Jesus uns heute Morgen einfach berühren möchte dahingehend, vielleicht strebst du nach irgendwelchen großen Dingen. Vielleicht bist du mit dir selber unzufrieden und streckst dich ständig aus nach irgendwelchen Begabungen, weil du glänzen möchtest. Und dann möchte ich dir sagen, hey, Jesus ist an den vielen kleinen Dingen interessiert. Dass du treu bist. Dass du Liebe übst in den vielen kleinen Dingen deines Alltags. Dass du den Nächsten siehst. Und manchmal sehen wir den Nächsten nur, wenn wir das Tempo unseres Lebens mal so ein bisschen verlangsamen. Den anderen überhaupt erst wahrnehmen. Gute Worte über den anderen aussprechen. Ich möchte schließen mit einer ganz kurzen Geschichte, die könnt ihr auch nachlesen im Lukas-Evangelium Kapitel 7. Da lesen wir von einem Mann namens Simon. Und dieser Simon war ein großartiger, brillanter Theologe. Der hat schon im Alter von 15 Jahren das komplette Alte Testament auswendig gelernt. Und er lädt diesen Jesus zu sich ein. Und dann kommt plötzlich eine stadtbekannte Sünderin. Und diese stadtbekannte Sünderin, die salbt Jesus das Haupt, die überhäuft ihn mit Küssen. Und für diesen Simon steht auf einmal fest, als wenn Jesus sich um diese stadtbekannte Sünderin kümmert, wenn er sich mit der abgibt, dann kann Jesus ja eigentlich gar kein Prophet sein. Und Simon ist jemand, der so viel über Gott wusste und ihm direkt gegenüber sitzt, 1 Meter entfernt, und trotzdem gab es einen Abstand zwischen ihm und Jesus, der größer war als 1 ganzer Kilometer. Weil dann nicht nur Wissen da war, sondern auch Selbstgerechtigkeit. Ich bin so gut. Und dann gibt es eine Sünderin, und dieser Simon nennt diese Sünderin noch nicht mal mit Namen. Und diese Sünderin, die musste Jesus vorher schon einmal begegnet sein, und die hat etwas davon gespürt, dass von Jesus so eine radikale Liebe ausgeht. Und Jesus vergibt dieser Frau. Und Jesus erzählt dann diesem Simon, hey, eigentlich all das, was diese Frau mir getan hat, das hättest du tun müssen. Aber du hast es nicht getan. Wisst ihr, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Und die Frage bei diesem Bibeltext ist für mich, und damit möchte ich schließen, was macht eigentlich radikale Liebe mit uns? Was macht radikale Liebe mit uns? Erinnere dich mal an den ersten Augenblick, wo du Jesus in deinem Leben erlebt hast, wo du zum allerersten Mal gespürt hast, dieser Jesus ist real. Und erinnere dich an diese Liebe, die da plötzlich war. Was macht radikale Liebe mit uns? Wisst ihr, dieser Simon, wenn er den Mut gehabt hätte, ehrlich zu sein, sein Leben vor Gott hinzulegen, dann hätte er vielleicht auch diese radikale Liebe in seinem Leben erlebt und hätte genau das getan, was er eigentlich hätte tun sollen. Jesus mit einem Kuss begrüßen. Jesus das Haupt salben. Und ich möchte euch mit dieser Frage einfach nachher auch so nach Hause schicken. Was macht radikale Liebe mit dir? Amen. Jesus, vielen herzlichen Dank, dass du uns auch darin deine Liebe zeigst, dass du nicht möchtest, dass wir uns was vormachen. Und ich möchte, dass wir mitnehmen aus diesem Gottesdienst, Jesus, dass du nicht an irgendeinem christlichen Hype, auch nicht an so einem Hype in unserem Leben interessiert bist, sondern dass es dir einfach um unser Herz geht. Und dass wir in den vielen kleinen Dingen, wo wir Liebe üben können, wo wir geduldig sein können, wo wir barmherzig sein können mit Menschen, dass wir in diesen Dingen treu sind. Jesus, ich bitte dich, dass du uns hier aus dieser Gemeinde rausgehen lässt mit so einem unruhigen Herzen, wo wir einfach spüren, hey, es steht was an, eine Entscheidung steht an, die ich treffen muss. Aber ich bitte dich auch für diejenigen, die das brauchen, so dieses Gefühl von Sicherheit, Jesus ist mein Herr und mein Gott. Da bitte ich dich, dass du diese Sicherheit und diesen Frieden einfach auch gibst und schenkst. Und der Herr segne dich und behüte dich. Und der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen tiefen Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Amen.